Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Heute möchte ich über den Psalm 16 predigen. Und die erste Begegnung mit dem Psalm 16 hatte ich bei einer Kinderwoche. Da hatte ich das Buch Der verschlossene Garten als Fortsetzungsgeschichte erzählt. Dieses Buch von Patricia St. John, ein Buch, wovon ein Kind die Hauptrolle hat, das Kind kommt in eine Pfarrersfamilie, weil die alleinerziehende Mutter krank wurde. Und dieses Kind versucht, wie kann es Anerkennung, wie kann es Freude bekommen. Nachdem etwas passiert war, ist es ausgerückt und findet auf einem Friedhof einen Grabstein und da steht drauf, Freude die Fülle. Und danach sehnt sich dieses Kind. Freude die Fülle. Wie komme ich zu Freude die Fülle? Dieser Satz, Freude die Fülle, steht im Psalm 16, Vers 11. Und seit dieser Kinderwoche ist der Psalm 16 mein Lieblingspsalm in der Bibel. Und dieses Jahr ist das erste Mal, dass ich über diesen Psalm predige. Also schon über 35 Jahre ist es mein Lieblingspsalm, aber jetzt predige ich erst darüber mal. Und dieser Psalm ist interessant aufgebaut. Vers 1 und Vers 10 und 11, da redet David mit Gott. Das kennen wir ja, Gebet, da redet man mit Gott. Aber dass man im Gebet auch mit sich selbst redet, ist eigentlich gar nicht so bekannt, aber David spricht dann die Verse zwischendrin 2 bis 9 mit sich selbst. Er gibt Rechenschaft darüber, wer Gott für ihn ist und was ihn mit Gott verbindet. Und in diesem Heft Communicato, das ja von Krishona jetzt rausgebracht wurde, was auch draußen aufliegt, ist ein ganz interessanter Artikel von Stefan Felber, wie die Psalmen so kommunikativ in unterschiedliche Richtungen wirken. Wer mit wem da so spricht, höchst interessant, sehr zu empfehlen zum Lesen. In dieser Psalm 16, der ist so erfüllt von, dass Gott für David Lebenskraft und Lebensfreude ist. Und ich lese uns jetzt diesen Psalm. Ein güldenes Kleinod Davids. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil. Du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land. Mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat. Auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich, auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Ich habe das so aufgeteilt, dass ich diese Eingangsbitte jedes Mal aufnehmen und dann 5 verschiedene Punkte dazu benennen. Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich, denn du bist meine Lebensmitte. David schreibt dann, ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr, ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen habe ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Die Bitte um Bewahrung ist eine Bitte, dass Gott David in der Gemeinschaft mit Gott hält. David sieht seinen Glauben bedroht. Er ist angefochten. Und da erinnert er sich selbst. Gott ist gut und Gott meint es gut mit mir. Selbst in dem Schweren, was ich erleben muss, selbst diese Schwere muss dazu dienen, dass es mir zum Besten wird. Gott ist seine Lebensgrundlage und sein Lebensinhalt. Und er würde von Herzen ein Lied mitsingen, das die jungen Leute heute öfters singen: Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, sei du der Mittelpunkt in meiner Schwäche, sei du der Mittelpunkt in meiner Stärke. Dieses Lied würde David von Herzen mitsingen. Gott, du sollst mein Mittelpunkt sein und bleiben, auch gerade jetzt, wo ich angefochten bin, wo mein Glaube bedroht ist. Obwohl David als König Macht und Reichtum besitzt und viele gute Beziehungen zu anderen mächtigen Königen hat, bezeugt er: Ich weiß von keinem Gut außer dir. Gott, der Herr, ist ihm das Wichtigste und Wertvollste im Leben. Ähnlich ging es ja Petrus. Petrus, das erste Wunder, das er mit Jesus erlebt hatte, war, dass er einen riesen Fischzug gemacht hatte. Ein cleverer Unternehmer hätte gesagt: Wenn das so ist, dann vergrößere ich mein Geschäft. Jetzt habe ich so viel Fische, verkauft das und aber Petrus, er schaut nicht auf den großen Fischfang, sondern er schaut auf Jesus und sagt: Jesus ist mein Gut. Jesus ruft ihn in die Nachfolge und er lässt die Fische stehen und liegen und folgt Jesus nach. Also er schaut nicht auf das, was Jesus ihm gibt, sondern er schaut auf Jesus selbst als den Geber der guten Gaben. Und das ist etwas, was wir Christen lernen müssen, dass wir nicht davon leben, was Gott uns gibt, sondern dass wir davon leben, dass wir in der Beziehung zu diesem Gott sind, der uns jederzeit das geben kann, was wir notwendig haben. Darum sagt David: Ich weiß von keinem Gut außer dir, weil Gott in jeder Lebenslage das hat, was nötig ist und nicht nur punktuell mal Dinge. David fragt: An wen soll ich mich sonst wenden? Ich habe mich umgeschaut unter den Religionen, unter den Philosophien, aber da habe ich nichts Haltbares in dieser Welt gefunden. Darum habe ich bewusst Ja zu dir, Gott, gesagt. Zu dir, Gott, der du sich den Menschen zuwendest. Weil ich auf dich traue, halte ich mich zu deiner Gemeinde, bekennt er. Auch wenn diese Gemeinde manchmal sehr erdgebunden und unvollkommen ist. Doch die Alternativen dazu sind sehr erbärmlich. Nein, diese locken mich nicht. So ging mir es ungefähr mit 20 Jahren, als ich zum Glauben gekommen bin. Freitagsabends bin ich ins Auto gestiegen und wusste noch nicht, fahre ich nach Alster in den Jugendkreis oder in die Diskothek. Meistens bin ich erst in den Jugendkreis gefahren und anschließend in die Diskothek. Aber ein halbes Jahr später war mir die Disco gar nicht mehr wichtig. Weil das, was David hier so bekennt, habe ich praktisch da auch erfahren. Die Gemeinschaft mit den anderen Jugendlichen, die an Jesus glauben, war mir viel, viel wichtiger, weil da konnte man wirklich Dinge besprechen, was fürs Leben gut ist. Und in der Disco, da war es ja so laut, da konnten wir überhaupt nicht reden miteinander. Da war keine Hilfe fürs Leben da. So ging es David in ähnlicher Weise. David, er liebt die Glaubensgeschwister trotz ihrer Mängel, trotz ihrer Fehler und Schwächen. Er liebt und sucht die Gemeinschaft mit ihnen, weil Jesus ihn und die Geschwister in den Glaubensfamilie hineingerufen hat. Und weil Jesus die Menschen liebt, darum liebt er sie auch. Und es zieht ihn förmlich hin zur Gemeinde. Dagegen grenzt sich David ganz klar von denen ab, die andere Götter verehren. Mit diesen Götzen, also mit den Götzen will er nichts zu tun haben, nicht mit den Menschen, mit den Götzen will er nichts zu tun haben. Und indem er sich klar zu Gott bekennt, ist es an seine Mitmenschen eine Einladung, sich doch auch diesem Gott anzuvertrauen, es mit diesem Gott zu wagen und bei diesem Gott zu bleiben. Und so ermutigt er uns auch heute noch durch diesen Psalm, dich und mich, lasst uns Gott doch als unsere Lebensmittel sein. Die zweite, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich, du bist mein Lebensraum. David betet, der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich habe das große Los gezogen, so bekennt David hier. Erbland, das kann man sich nicht sichern. Erbland bekommt man zugeteilt. Als das Volk Israel das Land Kanaan eingenommen hatte, bekam jede Stamm und jede Sippe und jede Familie ein Stück Land zugewiesen. Das konnten die sich nicht selbst nehmen. Das wurde ihnen zugewiesen. Erbland bekommt man, das kann man sich nicht einfach nehmen. Und dieses Stück Land, das war der Lebensraum für die Leute und das war die Lebensgrundlage. Das, was man darauf erwirtschaften konnte, davon konnte man leben. Und nun bekennt David, Gott teilt sich selbst mir zum Erbland zu. Darum ist Gott meine Sicherheit. Darum ist Gott meine Zukunft, nicht das Stück Land, das ich bekommen habe. Bei Gott ist David zu Hause, da weiß er sich geborgen, da weiß er sich versorgt. Gott selbst ist sein Erbteil. David bekennt im Glauben, was Jesus später seinen Jüngern dann auch zugesprochen hat. Jesus sagt, ich in euch und ihr in mir. Jesus nimmt Wohnraum bei jedem, der sich ihm anvertraut, der Jesus einlädt, dass er in sein Leben kommt. Und wenn Jesus zu einem Menschen gekommen ist, dann gehört er zu Gott. Und damit wird Gott sein Lebensraum. So wie ein Fisch ins Wasser gehört und ein Vogel in der Luft fröhlich herumfliegt, so ist der Lebensraum für uns Menschen Gott selbst. Und in Jesus schenkt sich Gott uns, das feiern wir ja an Weihnachten wieder. Und die entscheidende Frage, hast du dieses Geschenk schon angenommen? Ist Jesus in deinem Leben, in deinem Herzen? Dann gehörst du zu Gott und Gott ist dein Lebensraum. Dann kannst du mit David beten, welch ein großartiges Erbe hast du mir bereitet. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr raus. Du, der allmächtige Gott, schenkst dich mir, kleinen Menschen. Nicht Dinge sind mein Erbe, sondern du selbst. Bei dir bin ich geborgen, bei dir bin ich zu Hause. Du bist mein Lebensraum. Und das dritte, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich, denn du bist mein Lebenslenker. David bekennt, ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Gott hat einen Plan für unser Leben, für dein Leben und mein Leben. Und darum steht er uns gern mit Rat und Tat zur Seite. Wunderrat, so wird Jesus schon im Alten Testament Jesaja 9 genannt. Er ist ein wunderbarer Ratgeber, der obendrein noch Wunder wirkt. Und gut beraten ist, wer von Herzen bekennen kann, ich habe den Herrn beständig vor mir platziert. So heißt der Vers 8 in einer anderen Übersetzung. Martin Luther schreibt dazu, durch Gottes Wort und durch ein an Gottes Wort gebundenes Gewissen lenkt uns Gott. Am Reformationstag schaute ich mit einigen Leuten den Luther-Film an. Und er zeigt, wie Luther in manchen Situationen seines Lebens sehr angefochten war. Und dann rang er sich im Gebet immer wieder durch, dass er von Gott her Kraft bekommt und von Gott her die Kraft bekommt, das zu tun, was Gott gefällt. Und dabei gab er sich mit Worten, die ihm sein geistlicher Vater gelehrt hatte, Jesus hin. Dein bin ich, Herr Jesus, erlöse mich. Und indem er diese Worte gesprochen hat, dieses Bekenntnis, dein bin ich und erlöse mich, fand er Frieden in schwierigen Situationen und Kraft und Mut, den Willen Gottes zu tun. Und so konnte er, der kleine Mönch, vor dem mächtigen Kaiser hintreten und sagen, nein, ich widerrufe nicht. In einer modernen Übersetzung heißt dieser Vers, du hilfst mir, rechte Entscheidungen zu treffen. Anfang Oktober bekam ich die Nachricht, dass ich Krebs habe. Und ein paar Tage später hatten wir in Mücke Regiotag. Und am Ende des Regiotages war eine Lobpreiszeit, die Christoph Roth gestaltet hatte. Und mitten in dieser Lobpreiszeit hatte er diesen Satz aus dem Psalm 16, du hilfst mir, rechte Entscheidungen zu treffen. Und da wusste ich, das ist genau das, was Gott mir jetzt sagen wollte in meiner Situation. Stand ein Gespräch mit Ärzten an, wo es darum ging, was mache ich, soll ich warten mit der Behandlung? Und dann, wenn ich nicht warte, wie soll ich behandelt werden? Und da wusste ich, Gott wird mir da rechte Entscheidung geben. Bei dem Gespräch mit den Ärzten, die haben gesagt, ja, ich könnte warten, beobachten, beobachten, beobachten. Und dann, wenn es irgendwann akuter und schlimmer wird, aktiv wird der Krebs, dann kann man behandeln. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht, weil ich A, jetzt bin ich noch fit, dann kann ich die Behandlung besser ertragen. Und zum anderen, ich habe schon manche erlebt, die gewartet und gewartet haben und irgendwann der Punkt verpasst wurde, wo der Krebs aktiv wurde. Und dann war es für manche zu spät. Ich habe also gesagt, ich will gleich behandelt werden. Und dann war die Frage, Operation oder Bestrahlung. Und da habe ich mich informiert. Die haben mich informiert. Und dann habe ich mir 2 Tage Bedenkzeit gegeben. Und dann habe ich angerufen, ich lasse mich bestrahlen. Ja, und bis jetzt vertrage ich es sehr gut. Habe noch 6 Bestrahlungen vor mir und bin mal gespannt, was dann in 8 Wochen bei der Untersuchung, was dann ergibt. Gott hilft uns, gute Entscheidungen zu treffen. Und das ist so wichtig, dass wenn wir mit Gott leben, dann wird er uns gute Entscheidungen schenken. Und da gibt es oft mehrere Wege, wo wir ausbalancieren müssen. Und da ist ganz wichtig der Vers, was wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben, alle eure Sorgen Gott anzuvertrauen und er verspricht uns einen tiefen Frieden zu geben. Und der Friede ist die Grundlage, um Gewissheit zu haben, dass man auf dem richtigen Weg ist. Und solange wir noch keinen Frieden haben über irgendeine Frage, dann lasst uns beten, dass Gott uns den rechten Weg zeigt, die rechte Entscheidung zu treffen. David bekennt, oder bekennen wir doch mit David, du bist mein Lebensberater in den Dingen des Alltags geworden. Das ist der Grund zu meiner Freude, das ist der Grund zum Loben und zum Danken. Denn ohne dich gelänge mein Leben nicht. Ich will meinen Blick nicht von dir wenden, sonst gerate ich ins Wanken. Gott, du bist mein Lebensberater. Und das vierte, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Du bist meine Lebenshoffnung. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen, denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Die Gemeinschaft mit Gott erfüllt David mit großer Freude und Gelassenheit und schenkt ihm eine Hoffnung, die über den Tod hinausgeht. Anfechtungen, Leid, Krankheit werden im Alten Testament als Einfallstor des Todes verstanden. Sie wollen uns verschlingen, sie wollen uns begraben. Gottes Weg aus den Gruben des Alltages und auch aus der letzten Grube ist Jesus Christus. Er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und Petrus jubelt, gelobt sei Gott, der uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. David hat diese Hoffnung, dass Gott ihn mitten aus den Gefahren dieser Welt herausreißen kann, aber vor allen Dingen, dass Gott ihn auch aus dem Tod wieder herausreißen kann und ins ewige Leben bringt. Und diese Hoffnung hat auch Petrus und die Apostel und wir Christen. Mit anderen Worten betet David auch über den Tod hinaus: Lässt du nicht von mir ab, ich bin ja ein Teil von dir. Darum wirst du an mir festhalten, denn Jesus hat versprochen, niemand kann euch aus meiner Hand reißen. Hoffnung ist so wichtig für unser Leben wie die Luft für unsere Lungen. Wie kann Hoffnung wachsen? Am Regiotag bekamen wir vom Brunnenverlag dieses Buch geschenkt, Tugenden. Ich bin jetzt das zweite Mal dabei, es zu lesen. Und da wird auch Hoffnung als Tugend angesprochen. Wie kann jetzt Hoffnung als Tugend in unserem Leben wachsen? Dass wir zu Hoffnungsträger für andere werden können. Und da wird in diesem Buch 3 Hinweise dazu gegeben. Das erste: Suche bewusst Verheißungen im Wort Gottes, die dich ermutigen. Zum Beispiel: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. Jesaja 41,10. Oder: Ich will dich nicht verlassen noch versäumen. Josua 1, Vers 9. Das war der Vers, der mich ermutigt hatte, nach Krishona zu gehen, für 4 Jahre, ohne was zu verdienen, und wo ich wusste, meine Familie kann mich nicht unterstützen, weil meine Familie war nicht gläubig. Und Gott hat sich dazu bekannt. Oder den Vers: Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft kommt in deiner Schwachheit zur Vollendung. Oder wie es Luther schreibt: Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Such dir also einen Vers raus, lese ihn, lerne ihn auswendig, spreche ihn dir immer wieder zu, verinnerliche ihn. An solchen Zusagen der Nähe und der Hilfe Gottes, da kann Hoffnung entzündet werden, da gehen Türen auf, da fällt Licht in die Dunkelheit hinein, da wird Hoffnung wach. Der zweite Gedanke dazu, wie Hoffnung wachsen kann: Geh an hoffnungsvolle Orte. Geh dorthin, wo Kinder spielen. Schau ihre Unbekümmertheit an. Jesus empfiehlt uns ja, dass wir von den Kindern lernen sollen. Und gerade da in dieser Unbekümmertheit der Kinder können wir ganz viel Hoffnung schöpfen. Oder geh in die Natur. Schau, wie immer wieder alles neu von vorne anfängt im Frühjahr und wieder blüht und wächst. Gott hat diese Welt nicht aufgegeben. Das ist Hoffnung. Hochzeiten sind so ein Ort der Hoffnung. Hoffnung ist Orte, weil da wieder was Neues beginnt, eine neue Familie entsteht. Es geht weiter. Oder ich stelle jetzt gerade im Moment fest, vor unserem Haus wird ein Haus gebaut und da stehen die Leute und gucken und schauen. Warum stehen die da? Warum ist es so faszinierend? Wenn da so ein Haus gebaut wird und wächst, das gibt auch Hoffnung. Da geht's weiter. Mehr so für die Leute, die mehr technisch veranlagt sind. Geh an hoffnungsvolle Orte. Schau, wie die Sachen wachsen, wie was Neues entsteht. Das gibt Hoffnung, das gibt Mut. Und der dritte Gedanke: Such die Begegnung mit hoffnungsvollen Menschen. Das Gespräch mit ihnen weckt neue Ideen und plötzlich sprießen die neuen Möglichkeiten wie Pilze aus dem Boden. Kühne Pläne werden entwickelt und entwickeln sich dann auch wie von selbst weiter. Jesus ist unsere Lebenshoffnung. Er führt uns in die Weite hinaus. Und das fünfte: Bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich, denn du bist meine Lebensfreude. Du tust mir kund den Weg, zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Vor dir, zu deiner Rechten. Das sind hier die entscheidenden Worte. Vor Gott zu leben. An seiner Rechten, das heißt, mit seiner Kraft zu rechnen, mit seiner Hilfe zu rechnen. Hier wird deutlich, zur Freude braucht es nicht das Ende allen Leides. Ne? Mitten im Leid können wir uns freuen. Wir haben es vorhin gerade gesungen. In dir ist Freude in allem Leide. Es gibt genug Freude trotz Leid, in dem wir drinstecken. Und es ist gut, wenn wir dieser Freude Raum geben. Durch Singen, durch Jubeln, durch Tanzen, je nachdem, da sind wir so unterschiedlich gestrickt. Aber Freude muss Ausdruck bekommen. Und der Liederdichter Kyrios Schnegers, der hat es da so gedichtet. In dir ist Freude in allem Leide. Mitten im Leid, mitten im Bedrängnis überschlägt sich sein Herz durch die Freude an Gott. Darum kann er jubilieren und triumphieren, loben und singen. Er steigert sich ja förmlich in diesem Lied und das mitten im Leid. Warum? Er hat Gottes Macht und Größe vor Augen, Gottes Möglichkeiten. Und so werden seine Probleme klein und nichtig. Und das ist so wichtig, dass wir schauen, was für Möglichkeiten hat Gott. Und wenn wir Gott vor Augen haben, dann sehen wir seine Möglichkeiten und schauen nicht auf unsere begrenzten Kräfte und unsere Mängel und so. Und so kommt Freude auf. Gott weiß, was für uns gut ist, und David als Beter weiß, dass Gott immer eine Lösung hat. Vor kurzem wurde ich abends, als ich schon im Bett lag, angerufen. Eine afghanische Familie in Wetter, mit denen ich so Beziehungen habe, hat mich angerufen: Könntest du uns ins Krankenhaus fahren? Unsere Tochter, die schreit und schreit, als ein neugeborenes Baby, 3 Wochen alt. Ne? Ich bin hin, habe sie ins Krankenhaus gefahren. Dann sind wir in den Fahrstuhl runtergefahren und da habe ich diese Zeit im Fahrstuhl jetzt genutzt und habe gebetet für das Kind und dass es doch alles gut wird. Die erste Antwort Gottes, nachdem wir die Familie angemeldet haben, kam eine Hebamme, die normalerweise in Gießen ist. Eine Iranerin, die die Sprache von den Leuten kannte, hat gesagt, ich mache das weiter mit denen, sie können wieder heimfahren und ich bringe die dann auch später heim. Ah, toll, schön für mich. Und als ich jetzt wieder bei der Familie war, dem Baby geht's gut, und dann hat diese afghanische Frau gesagt, ja, Gott hat dein Gebet erhört. Ne? Also keine Christin, aber sie hat das Gebet, dass es ihrem Kind besser geht, in Verbindung gebracht mit dem Gebet. Vor dir, Gott in jede Lebenssituation hineinnehmen. Und dann staunen und gucken, wie Gott handelt. Das bringt Freude. Du wirst auch in Zukunft mir zeigen, wo es lang geht, zu einem vollkommenen Leben mit dir. Da brauche ich mir keine Sorgen zu machen. Jesus, du bist meine Lebensfreude. Amen. Ich möchte noch ein Gebet, das ich zu diesem Psalm gefunden habe, noch mit uns beten und dann ist noch eine Gebetsgemeinschaft dann möglich. Ja. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. An wen sollte ich mich sonst wenden? Ich habe mich umgeschaut unter den Religionen und Philosophien. Da ist aber nichts Haltbares in der Welt. Darum habe ich bewusst Ja zu dir gesagt, zu dem Gott, der sich uns Menschen offenbart hat. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Weil ich auf dich traue, halte ich mich zu deiner Gemeinde, auch wenn sie manchmal sehr erdverbunden und unvollkommen daherkommt. Doch die Alternativen dazu sind viel erbärmlicher. Man kann es schon jetzt sehen. Nein, das lockt mich wirklich nicht. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe viel Grund, dir zu vertrauen. Du hast doch für mich vorgesorgt. Mehr noch, du schenkst dich mir selbst. Welch ein großartiges Erbe hast du mir bereitet. Ich komme aus dem Staunen nicht mehr heraus. Du, der große, allmächtige Gott, schenkst dich mir, kleinen Menschen. Nicht Dinge sind mein Erbe, sondern du selbst. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe noch mehr Grund, dir zu vertrauen. Du bist nicht nur im Glauben und Beten nah, du bist auch mein Lebensberater in vielen Dingen des Alltags geworden. Das ist der Grund zum Danken und zum Loben. Mein Herz ist voller Freude darüber, denn ohne dich gelänge mein Leben nicht. Bis in den Nächten hinein muss ich an dich denken, wo ich wohl ohne dich hingeraten wäre in meinem Leben. Ich will und darf meinen Blick nicht von dir wenden, sonst würde ich schnell ins Wanken geraten. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ja, dir traue ich auch zu, dass du über den Tod hinaus nicht von mir lässt. Ich bin ja ein Teil von dir. Darum wirst du mich festhalten. Du wirst auch in Zukunft zeigen, wo es lang geht in meinem Leben. Ich brauche mir keine Sorgen zu machen. Amen.